Amen. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns riesig, hier zu sein, Britta und ich. So mehrere haben gesagt, ihr kommt ja jedes Jahr. Genau. Ne? Immer so einmal im Jahr. So wie Weihnachten. Ist richtig schön. Dankeschön. Und als allererstes, bevor wir ins Wort gehen, wir werden heute über Salbung reden. Wir werden über Salbung reden. Gestern haben wir ja Lobpreisabend, Heiliggeistabend gehabt. Und das Wort Salbung ist so für mich immer wieder so ein ganz zentrales Wort. Muss ich das nur noch hinkriegen hier. Ein ganz zentrales Wort, weil Gott durch seinen Heiligen Geist uns salbt, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Und Britta und ich, wir sind Missionare seit 1992 in Marseille, für die uns nicht kennen, sind in vielen Nationen unterwegs inzwischen. Aber ihr als Gemeinde, ihr seid schon so lange unsere Partner und erstmal ganz, ganz doll danke. Als du gerade kamst und sagtest, hey, und immer wenn du kommst, ich erinnere mich dran, ich war ein kleines Mädchen. Und ich dachte, ich bin alt geworden. Ja, also wir haben schon eine ganz, ganz lange Beziehung und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und wir leben in Marseille jetzt diese ganze Zeit, haben das ja alles der nächsten Generation übergeben. Aber so kurz bevor wir die Predigten, so zwei Highlights für mich aus dem letzten Jahr. Es war ein sehr interessantes, intensives Jahr. Wir waren 200 Tage in diesem Jahr auf Reise. In 17 verschiedenen Nationen, in manchen 4, 5 Mal, so wie Norwegen, Skandinavien. Hätte ich nie gedacht, dass wir da oben auch kommen. Wir konnten über 1000 Leiter mit unserem Werk in Gemeindegründung schulen. Und also herausragend. Und gleichzeitig in Marseille sehen, wir konnten in der Metropole den dritten Campus starten. Wir haben ja unser Missionszentrum inzwischen am Lauf mit Missionsschule und ganz, ganz neu, ganz, ganz frisch, seit Anfang Januar unser Israel-Zentrum. Also wir sehen so Stück für Stück, wie sich das Ganze ausbreitet. Und ich kann nicht alles erzählen. Ich habe so Hefte bei euch da um die Ecke liegen irgendwo. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, was wir alles gemacht haben und was wir machen, einfach mal reinschauen, in Verbindung bleiben. Und eine Geschichte, die hat mich wirklich mitgenommen. Das war so richtig der Hammer. Wir haben ja ein Netzwerk angefangen 2019, das ist inzwischen in vielen Nationen und unter anderem haben wir Netzwerkgemeinden im Kongo und in Burundi. Britta und ich waren aber noch nie in Afrika. Also diese Menschen nennen mich ja ein Apostel, obwohl sie mich gar nicht kennen, das ist ganz lustig. Und dann kam jetzt die Einladung und ich musste also mein Visa beantragen. Erstes Problem, Kongo, du musst das Visum, deinen Pass abschicken nach Paris, damit du dein Visum zugeschickt bekommst. Also brauchte ich einen zweiten Pass, weil ich zwischendurch immer so viel reise, sonst war es jede Woche in irgendeinem Land. Hab den zweiten Pass beantragt, krieg den zweiten Pass, schick ihn nach Paris. Was kommt nicht zurück? Der Pass. So, jetzt kommt die Reise immer näher. Und ich sage, Britta, ich nehme einfach den anderen Pass und ich reise einfach mal los. Na, weil wenn Gott gesprochen hat, dann wird er auch tun. Mal gucken, wie er diese Tür da öffnet. Ich komme in Burundi an. Am Flughafen, der Ostkongo ist Bürgerkriegsgebiet, gibt es auch keine Flughäfen, du musst über Burundi fliegen und komm da an, am Flughafen, ich wusste, da gibt es ein Visum und komm an den Schalter, hallo, ich hätte gern das Visum, ja, das kostet $100, ich gebe ihm meine Kreditkarte, der grinst nur und sagt, sowas haben wir hier nicht. Und ich denke, das hätte mir auch mal jemand mal vorher sagen können. Und ich gucke in mein Portemonnaie und finde noch 100, meine letzten 100 Euro. Ich denke, na, gebe ich, nimm so Euro, alles klar. Nimmt er die 100 Euro, tut ihn so einen riesigen Papierkorb rein. Ja, und ich bin immerhin in Burundi. Geh raus aus dem Flughafen, treffe den Pastor, der mich eingeladen hat, unser Ostafrika-Leiter. Und ich sage, Steven, ich habe ein Problem. Ich habe kein Visum für dein Land, für den Kongo. Ich sage, ach, kein Problem, ich kenne den Leiter von der Grenzkontrolle. Dann fahren wir darüber und ich denke so, na, das gleich sieht ja gut aus, endet mein Pass, geht in das Grenzkontrollbüro da rein und kommt 20 Minuten später wieder und wir fahren in den Kongo. Und ich sag so, nach einer Zeit, während wir so unterwegs sind auf diesen, das sind ja diese Pisten, das sind ja keine Straßen, ich sag zu ihm, kannst du mir meinen Pass wiedergeben? Und er sagt, ach, den habe ich nicht. Ich sag, wie, den hast du nicht? Ja, mein Freund war nicht da, ich habe den einfach mal aufs Büro gelegt. Und ich denke, ich bin hier im Ostkongo, in einem Bürgerkriegsgebiet, ohne Pass und ohne Visum. Das wird spannend. Und überall siehst du die Soldaten, die so rumliegen. Und ich so, wow, das ist abgefahren. Aber das war richtig cool. Und so ging Tag um Tag. Und ich hatte immer noch keinen Pass und immer noch kein Visum. Aber wir hatten inzwischen Netzwerktreffen. Und inzwischen haben wir 4 Gruppen im Ostkongo und in Burundi. Leitergruppen, Pastorengruppen. Bereiten gerade eine große Leiterkonferenz für dieses Jahr vor. Und denk, so langsam kam mein Abflug wieder näher. Und ich sag so am Frühstück beim Abflugtag, hast du irgendwas von meinem Pass gehört? Weil ich musste so in 6 Stunden am Flughafen sein. Ja. Und gute Nachricht, 4 Stunden vor meiner Ausreise bekam ich dann auch meinen Pass
wieder mit einem Visum, ja, das ich aber nicht mehr brauchte, weil ich ja draußen war schon wieder. Ja, aber das ist einfach spannend und ich mag das, wenn Gott dafür sorgt, dass Dinge geschehen, wo du denkst, menschlich, keine Ahnung. Übrigens, ich habe bis heute meinen Pass nicht wieder. Wenn wir jetzt zurückkommen nach Marseille, müssen wir erstmal eine Verlusterklärung machen und ich wieder einen neuen Pass beantragen, damit ich immer zwei in der Tasche habe. Das soweit so ein bisschen zu unserem Leben. Also viel unterwegs, viel Leiter, Schulen weltweit, Netzwerke aufbauen, ob es vom BFP International ist, ob es Crossing Waves unser Netzwerk ist. Kommen jetzt gerade 20 Gemeinden aus Südafrika dazu. Unglaublich, was wir erleben. Und ich glaube, das alles geschieht wegen Salbung. Ich glaube, es alles geschieht wegen Salbung, weil der Herr die Dinge tut. Es ist ja nicht Björn und Britta, die so herausragend sind. Wir stellen uns einfach zur Verfügung. Einfach zur Verfügung. Und der Herr sagt, wenn ich Menschen finde, die glauben, was ich sage und das anwenden, dann werde ich den Rest machen. Okay? Dann werde ich den Rest machen. Und lass uns mal in die Geschichte hineingucken. Ich liebe diese Geschichten von Jesus. Also wir entdecken, wir wissen ja, dass Jesus in Nazareth war. Und hier gibt es so eine Geschichte, wenn wir durch die Evangelien gehen, wo wir eine Geschichte hören, wie Jesus in der Synagoge zu Nazareth redet. Nazareth, ich habe da so ein Bild mitgebracht. Kannst du das nächste Bild? So, Nazareth ist heute eine arabische Stadt. Aber ihr müsst euch vorstellen, in der Zeiten Jesu, das war ein Dorf von 200 bis 400 Einwohnern. Okay? So sah Nazareth damals aus. Das heißt, alle kannten sich. In so einem kleinen Dorf kennt sich jeder. Und wahrscheinlich gab es auch nur einen einzigen Zimmermann, also einen Holzarbeiter. Wenn du also irgendwo was brauchtest, du brauchst eine neue Tür am Haus oder neue Möbel, dann bist du zu Josef gegangen. Zum Peppi. Und dann sagt, hey Peppi, mach mir mal einen neuen Tisch. Und dann sagt er, Josef, hey Sohnemann, Jesus, komm mal rüber, wir müssen mal eben Tisch hier bearbeiten und dann ausliefern. Jeder kannte ihn. Das war diese Dorfsituation, okay? Der Sohn des Zimmermanns, den alle kannten in diesem Dorf in Nazareth. Und da können wir im Lukas 4, ab Vers 14, folgende Geschichte lesen. Jesus war auf Reise gegangen und da steht, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Was war geschehen? Jesus war in die Wüste geführt worden, vom Herrn selber. Und dort wurde er 40 Tage lang versucht. Sage ich gleich noch mal ganz kurz was dazu. Okay? Also Nazareth, müsst ihr euch vorstellen, liegt im Norden von Israel. Die Wüste war die judäische Wüste. Das war schon ein paar Tage Weg. Ist ziemlich trocken da unten. Okay? Und die Kunde über ihn ging aus durch die ganze Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Also was war in diesen 40 Tagen denn eigentlich passiert, bevor er da lehrte? Er wurde versucht. Er wurde versucht in drei verschiedenen Ebenen. Für die, die die Geschichte schon mal gelesen haben, da steht, dass der Teufel ihn versucht, weil er nach 40 Tagen Hunger hatte, was verständlich ist, Stein in Brot zu verwandeln. Ja, das heißt, womit hat der Teufel ihn versucht? Versorgung. Nimm doch deine Versorgung selbst in die Hand. Sorg doch dafür. Brauchst dich nicht auf Gott verlassen. Du kannst das alles machen. Zweite Versuchung, ihm alle Reiche dieser Welt zu zeigen. Und sagen, Jesus, wenn du mich anbetest, hey, kannst alle diese Reiche dieser Welt haben. Und es wird immer eine Versuchung geben um Macht und Besitz. Das ist für uns heute nicht anders. Komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also Versorgung werden wir immer darin versucht sein, dass wir an uns selber glauben und nicht an den Gott, der Versorger ist. Zweite, Macht und Besitz, dass wir immer wieder versucht sind, uns nach Macht und Besitz auszustrecken. Und das Dritte, dass deine Füße sich nicht stoßen werden, Wellness. Dass es uns einfach gut geht. Und wie ist das heute in unserem Evangelium? Kennt ihr das so ein bisschen? Sollte Gott wirklich wollen, dass es mir schlecht geht? Natürlich will er das nicht, aber ganz by the way, Christenverfolgung ist im letzten Jahr um 25% gestiegen. Kann Gott das zulassen? Oder können wir Gott deswegen in Frage stellen? Also das hatte Jesus gerade so erlebt und er hat es siegreich überlebt. Das heißt, er hat widerstanden. Er hat es nicht gemacht. Er ist jetzt rausgekommen und deswegen kam er in der Kraft des Heiligen Geistes und zog nun von Synagoge zu Synagoge. Also von Synagoge zu Synagoge. Erinnert euch, es ist ein langer Weg von Nazareth bis zur jüdischen Wüste. Und wir im Mittelmeerraum, wir lassen uns grundsätzlich Zeit. Ja, also es gibt Menschen, ich lebe in Marseille, die gehen so. Das nennen wir Einheimische. Und dann gibt es Menschen, die gehen so. Das nennen wir deutsche Touristen. Okay? Das ist so, wir leben langsamer. in Marseille. In Israel gehen wir noch langsamer, im Mittleren Osten. Das heißt, jede Person, die du triffst, mit der unterhältst du dich. Hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deinen Kindern? Wie geht's deinen Cousins? Wie geht's deinem Opa, deiner Oma und was auch immer? Das dauert. Du ziehst rum und danach, du wirst eingeladen zum Essen. Und Essen ist übrigens nicht mal eben schnell ein Fastfood. Du sitzt eine Stunde, du sitzt zwei Stunden. Eigentlich ist es so, du wirst eingeladen, dann wird überhaupt erst eingekauft. Okay? Du bist eingeladen, du sitzt da und der dich eingeladen hat, geht dann raus in den Laden, holt die Sachen. Oder habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, dass da steht, hey, bleib bei mir zum Essen. Und dann schlachtete er sein, was auch immer. Und du denkst, Alter, du musst erst mal zur Herde gehen, du musst das Tier schlachten, du musst es ausbluten lassen. Du musst blablabla. Das Essen wurde nicht mal eben schnell serviert. Zeit. Und dann lehrte er noch in den Synagogen. Wann lehrt man in den Synagogen? Am Schabbat. Weil sonst hat man keine Zeit dafür. Also diese Reise hat eine Zeit gedauert. Und er kam nach Nazareth, Jesus also, wo er aufgezogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit wieder am Tag des Schabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Also das war jetzt nicht so, dass er einfach mal eben so eine Bibel genommen hat und ein bisschen rumgeblättert hat und oh schön, da ist eine tolle Bibelstelle. Sondern es gibt im Judentum die sogenannte Parascha, das ist die Bibellese, die tägliche. Und du weißt also jetzt schon, an welchem Schabbat, an welchem Samstag, welche Lesung stattfindet. Und die Lesung wird nicht vom Rabbi vorgehalten, sondern die Lesung in einer Synagoge wird von einem Menschen vorgehalten, den man ehren möchte. Also man gibt Jesus hier einen Ehrenplatz. Man sagt ihm, du kannst diese Ehre nachgehen. Und man erwartet, dass er dann diese Parascha, diese Bibellese liest und sie dann etwas dazu sagt. Okay? Also an diesem Schabbat war also auf dem Bibelleseplan Folgendes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und jetzt? Und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet, weil jetzt wollte man hören, was Jesus uns genau dazu sagt, zu dieser Bibelstelle. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, Leute, heute ist diese Schrift für euren Ohren erfüllt. Skandal! Hey, du bist der Sohn des Zimmermanns. Wir kennen dich, seitdem du klein bist. Wir haben gesehen, wie du die Windeln vollgeschissen hast. Und jetzt sagst du uns, dass diese 700 Jahre alte Prophetie vom Propheten Jesaja in dir erfüllt ist. Du sagst uns gerade, dass du der Messias bist. Alter, nicht mit uns, wir kennen dich. Das war ein Skandal. Das ging überhaupt nicht. Ich kann mir das so vorstellen, in der Synagoge, wer war schon mal in der Synagoge? Da ist es nie leise. Das ist nicht so wie ihr hört mir ja zu, ne? So, wenn wir in eine Synagoge gehen, bei uns in Marseille, das ist immer ganz lustig, ab und zu gehen wir mal hin, wir haben Freunde dort. Dann redet der arme Rabbi, ja, und die Gemeinde redet untereinander. Hey, wie geht's dir? Ja, deine Schminke ist aber schön. Und du sitzt da und denkst, boah, wenn das in meiner Gemeinde so wäre, ich könnte überhaupt nicht predigen. Keiner hört zu. Und so müsst ihr euch das da vorstellen. Alles ist wahrscheinlich jetzt am Reden. Skandal. Was sagt der da? Das geht doch überhaupt nicht. Wir müssen mit Josef und Maria reden. Das geht doch wirklich nicht. Was ist denn mit diesem Haus passiert? Aber wir müssen verstehen, was Jesus da eigentlich angekündigt hat. Es geht darum, Salbung zu verstehen. Salbung ist ein Begriff, den es von Anfang an in der Bibel gibt. 1. Mose 28, 16 bis 18, das geschieht von Jakob. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach, gewiss, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Er hatte gerade einen Traum gehabt. Ein Traum, wie ein Leiter von der Erde zum Himmel hochgeht und wie Engel rauf und runter gehen und so weiter. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh morgens auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn als Denkmal auf und goss Öl auf seine Spitze. Also für Jakob war dieser Traum, den er hatte, der war so real, er wusste, das war nicht nur ein Traum. Hier war echtes Leben. Ich bin gerade Gott begegnet. Und wir können später im 31. Kapitel lesen, und ich bin da, wo Gott spricht, ich bin der Gott von Bethel, da wo du warst, das Haus Gottes genannt hast, wo du ein Denkmal gesalbt hast, wo du mir ein Gelübde getan hast. Also dieser Begriff Salbung heißt nichts anderes als geweiht sein. Ja, Massa im Hebräischen, geweiht sein für etwas. Was Jesus also gesagt hat, ich bin gesalbt, ich bin es, Leute, ich bin der Gesalbte, ich bin der Geweihte, ich bin der eine, der in der Geschichte Israels kommen wird und den Unterschied macht. Wir kennen später die Art der Salbung, 2. Mose 29, wo Aaron als hoher Priester gesalbt wird. So ein paar Liter Öl übers Haupt, nicht so eine kleine Salbung. Und als Jesus die Worte dieses Propheten Jesaja also verkündigt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, haben alle in der Synagoge genau verstanden, was er sagte. Genau verstanden, dass er jetzt gerade sagt, dass er offiziell der Gesalbte des Herrn ist. Das war Blasphemie. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Aber was Jesus auch zeigt daraufhin in seinem Leben, er setzt einen Unterschied, den auch keiner in Israel kannte. Weil der Unterschied der Salbung, den sie kannten bis dahin und zu der Salbung von Jesus ist, er ist nicht gesalbt, um zu herrschen, sondern gesalbt, um zu dienen. Was Jesus uns da zeigt in diesem Text aus dem Jesaja, dass die Salbung Gottes niemals dafür da ist, eine höhere Position zu haben, sondern die Salbung Gottes befähigt uns, einen unteren Weg zu gehen. Und da ist der Schlüssel, weil wir nicht berufen sind zu herrschen, sondern zu dienen. Wir können weiterlesen im Jesaja, in diesem Propheten, den er auch zitiert hatte, im 10. Kapitel, Vers 27. Und es wird an jenem Tag geschehen, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals. Das war in dem Kontext von Salbung, von dem Messias geschrieben. Also das hatten die Juden in dem Augenblick gehört. Die kannten ja ihre Schriften. So, jetzt sagt Jesus, ich bin der Gesalbte. Und die Synagogenmitglieder hören das und sagen sich, okay, was er da sagt ist, dass durch ihn die Last weichen wird von unseren Schultern. Dass durch ihn das Joch in unserem Leben vom Hals weggenommen wird. Und wann wird das geschehen? An welchem Tag? Es wird an jenem Tag geschehen. An welchem Tag? Am Tag des Messias. Und genau diesen Skandal erklärt Jesus gerade. Und wie wird das geschehen? Na eben durch seine Salbung. Genau durch seine Salbung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zu was hat er ihn gesalbt? Nicht zu herrschen, haben wir gesagt, sondern Jesaja erklärt es ja in Jesaja 61, Vers 1 und 2. Als allererstes armgute Botschaft zu verkünden. Als wir als Gemeinde den Geist Gottes bekamen, hat Gott uns gesalbt. Mit genau der gleichen Salbung. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und der Geist Gottes in dich hineingekommen ist und seinen Wohnort in dir bereitet hat, hat er dich gesalbt, genau solches zu tun. Als allererstes, also den Armen gute Botschaft zu verkündigen, also ein Hoffnungsträger zu sein. Hey, du bist arm, dir geht's nicht gut, ich habe gute Nachricht für dich, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Hoffnung heißt, da ist ein Bild in Zukunft, dass es anders wird. Erinnert ihr euch an gestern Abend, die da waren? Wenn du es nicht siehst, wirst du es nicht sehen. Hoffnung ist das, was in uns etwas bewirkt, dass wir etwas sehen können, was Gott tun wird. Was Gott tun wird. Ich weiß noch, als Gott zu uns gesprochen hat, zu Britta und mir, er hat mich in die Buße geführt. Ich hatte als junger Christ immer den Psalm 2, Vers 8 gebetet. Da steht geschrieben, fordere von mir und ich gebe dir die Nationen als Erbe und die Enden der Erde als Besitztum. Und ich hatte aufgehört damit. Und Gott hat mich an eine Buße gefunden. Ich habe angefangen, wieder zu beten. Und ich habe gesagt, okay, Herr, wir sind bereit, in die Nation zu gehen. In welche Nation willst du denn, dass wir gehen? Und wir haben dieses Gebet gesprochen. Und am gleichen Tag noch kam einer meiner Schwiegersöhne auf mich zu sagen, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dir etwas sagen. Ich sage, was hat er gesagt? Und er sagt, ich soll dir sagen, 200 Nationen. Und ich denke nur, oh nee. Weil wer sich ein bisschen auskennt, die UNO hat nur 195. Da gibt es noch ein paar, die sind nicht Mitglieder der UNO. Also 200 Nationen heißt alle. Und seitdem habe ich Panik. Ich habe mir so eine App runtergeladen, wo man die ganzen Nationen drin hat, um mir einzutragen, wo wir Leiter geschult haben. Wir sind inzwischen bei 54 Nationen. Nur noch 146. Nur noch 146, Leute. Und ich bin ja nur 58. Dieses Jahr geht es in 24 Nationen. Und wir werden Leiter schulen und vielleicht kommen noch ein paar dazu. Aber der Punkt ist, ich sehe es. Ich sehe es schon, ich habe Hoffnung. Aber genauso will ich Hoffnung bringen für Menschen, die hoffnungslos sind. In unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft. Die keine Hoffnung mehr haben. Hoffnung verloren haben, weil sie ihren Job verloren haben. Hoffnung verloren haben, weil sie einfach Zukunftsängste haben. Hoffnung verloren haben, weil sie krank sind, weil sie Menschen verloren haben oder was auch immer. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gefangenen Befreiung auszurufen. Wir wollen Menschen in Befreiung hineinführen. Wir wollen es erleben, wie Menschen uns selber Zeugnis geben, weil du mit mir gebetet hast, konnte Gott wirken. Ich bin frei. Frei von Depressionen, frei von Drogen, frei von Ängsten, frei von. Wir sind gesalbt, wir sind geweiht, als Gemeinde, als Christen das zu leben. Wir sind gesalbt, dass Blinde das Augenlicht wieder haben. Da geht es um körperliche Heilung, glaube ich, aber auch um Verständnis. Dass der Schleier, hatten wir gestern Abend gesagt, dass der Schleier weggenommen wird, dass wir klar sehen, dass wir verstehen, wie Jesus ist, dass wir verstehen, wozu er uns einlädt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Wirklich diese Freiheit zu entdecken, wenn man zerschlagen ist. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Man ist im Leben immer mal wieder zerschlagen. Wir hatten gerade eine ganz irre Situation, die Trauer und Freude in uns hervorbringt. Der Papa von Britta ist letzte Woche verstorben. Und vor zwei Wochen inzwischen, okay, sorry. Zwei Wochen, wir sind schon wieder so lange hier unterwegs. Und das war Freude und Trauer. Warum war es Freude und Trauer? Trauer, weil er verstorben ist. Ist immer die Zurückbleibenden, ist immer Trauer. Aber Freude, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, er hat eine Diagnose bekommen, dass er in die Dialyse muss. Und er ist gläubig gewesen. Und er hat uns gebeten, er sagt, ich habe Angst vor der Dialyse, weil er seine Frau, Britas Mutter, hat über viele Jahre sterben sehen, langsam verschwinden sehen durch die Dialyse. Und er hatte echt Angst davor. Und er sagt, ich will nicht leiden. Und Britta und ich sind ins Gebet gegangen. Und er sagt, Herr, bitte, lass ihn nicht leiden. Lass ihn nicht leiden. Und wir wussten nicht, was Gott damit macht. Und als wir dann die Botschaft bekommen, dass er verstorben ist, er ist ja Witwer, hatte eine zweite Frau, hat uns die zweite Frau erzählt, was geschehen war. Und was geschehen war, sie waren in der evangelischen Kirche grundsätzlich, die beiden. Er kam gerade an dem Tag aus dem Krankenhaus zurück, man hat ihm den Schand gesetzt und er hatte die erste Dialyse hinter sich. Und sie saßen, hatten einen richtig schönen Abend. Ein ganz leckeres Essen. Dann hat sie einen schönen Glühwein gemacht und sie haben sich hingesetzt. Wir reden hier von 83 und 85 Jahre alt. Dann hat er war schon ziemlich schwach, hat das Feuer angemacht im Kamin. Dann haben sie sich vors Feuer gesetzt. Und ihre Tochter wird von der lutherischen Kirche, ist inzwischen eingesetzt worden, in den Vorstand für Niedersachsen. Und ihre Mama sollte für sie unter anderem beten, eine der drei Personen, die sie segnen. Und sie sagt zu meinem Schwiegervater, das habe ich noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe noch nie jemanden gesegnet. Und dann sagt er, trainier das doch an mir. Und dann ist sie vor dem Feuer aufgestanden, legt ihre Hände auf seinen Kopf, was sie noch nie gemacht hatte, und hatte diesen Bibelvers, den sie in dieser Segnung sprechen sollte. Denn der Herr hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Spricht das über ihrem Ehemann aus, sagt Amen, setzt sich hin, guckt ihm tief in die Augen und er geht. Ist das nicht schön? Ich bin so begeistert. Ich höre diese Geschichte und sage, so will ich enden. Das finde ich Hammer. Weißt Bescheid, Schatz? Wir wollen Menschen frei sehen. Wir wollen ihnen Hoffnung geben. Wir wollen viele solcher Geschichten hören, wie der Herr den Menschen Gutes tut. Und dann kommt der letzte Teil, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn oder das Jubeljahr des Herrn, das gab es in Israel alle 50 Jahre. Ja, müsst ihr euch so vorstellen, wenn du am Ende warst mit deinem Geld, dann musstest du die Schulden aufnehmen. Dann wurdest du also Schuldner, wurdest du Sklave deines Kreditgebers. Ja, der hatte plötzlich das Recht auf dein Land, auf deine Felder, was auch immer. Aber nach 50 Jahren, 50. Jahr, war alles auf Null. Das ist so, stell dir vor heute, wer von euch hat einen Kredit am Laufen? Ja, die meisten wahrscheinlich, oder? Also Überziehungskredit, Hauskredit, Autokredit, was auch immer. Okay? Jetzt stell dir vor, du hast einen Kredit am Laufen und jeden Monat musst du abzahlen. Das ist ja eine Art, du bist ja abhängig. Das ist Abhängigkeit, das ist ja ein Sklaventum. Ne? Das ist ja auch, wie bediene ich das? Wenn Druck ist, wenn plötzlich Leute ihre Arbeit verlieren oder was auch immer. Und jetzt weißt du, das Jahr 50 kommt nah. Und es ist der 31.12. Das 50. Jahr fängt in 3 Minuten an. Und du fängst an, die Sekunden zu zählen. Und dann guckst du auf deinen Kontostand. Und du bist begeistert, weil genau bei Null ist Null. Das ist nichts mehr. Deswegen sollte man immer ein Haus im 49. Jahr kaufen. Okay? Da muss man clever sein. Nein, aber das war die Situation. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Es ist das angenehme Sein. Da ist keine Schuld mehr auf keine mehr. Wenn ich der Messias da bin, wenn ich mein Werk vollbracht habe, ist die Schuldfrage geregelt. Ist die Schuldfrage geregelt? Da geht es nicht mehr darum, ob du gesündigt hast. Da geht es nur noch darum, ob du verstanden hast, dass ich am Kreuz gestorben bin, damit deine Sünden dir vergeben sind. Dass dich nichts mehr von Gott trennt, dass du immer wert bist, geliebt und gesegnet zu sein. Wow! Das ist das, was er sagt. Britta und ich waren im Oktober zum ersten Mal in Mexiko. Ihr müsst ja verstehen, dass meine Oma ist Mexikanerin, eine meiner Omas. Ja, und ich habe da so einen ganzen Familienstamm da hinten, ganz interessante Familiengeschichte. Und dann sind wir eingeladen worden. An meinem Geburtstag im Oktober durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben in Mexiko predigen. Psalm 2, Vers 8 fordere von mir. Wir wollen jedes Jahr 4, 5 neue Nationen sehen. Mexiko war eine. Und das war eine Abendveranstaltung, so ein bisschen wie gestern, Holy Spirit. Mit Leitern, 120 Leiter der Gemeinde, ist eine größere Kirche. Und als dann 9 Uhr war und die Predigt vorbei war, sagte der Pastor, ohne uns zu fragen, ja Leute, wenn noch jemand möchte, dass Björn und Britta für euch beten, dann bleibt doch einfach da. Ja, so blieben sie auch alle da und wir waren dann auch um 12:30 endlich aus der Gemeinde raus. Aber wir haben gesehen, wieder, weil Salbung einen Unterschied macht, einfach den Glauben anzunehmen, dass Gott uns gebrauchen kann, egal wie limitiert wir sind, wie wir uns fühlen. Der Geist Gottes fängt an zu sprechen, der Geist Gottes fängt an zu wirken. Und da sind so viele Tränen an diesem Abend geflossen. Wir haben inzwischen so viele Zeugnisse gehört. Warum? Weil Gott zu seiner Salbung steht, weil er keinen Unterschied darin macht. Jetzt kommen wir zurück zum Anfang unserer Geschichte. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich habe mich immer nach Salbung gesehnt. Ich habe mich immer gesehnt, dass Gott mich gebraucht. Ich habe mich immer gesehnt, zu verstehen, was Gottes Salbung in meinem Leben eigentlich heißt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es heißt, dass ich geweiht bin, den Menschen Gutes zu bringen. Wie übrigens jeder von uns. Geweiht, den Menschen Gutes zu bringen. Haben also diese Salbung empfangen. Ich mag das so, wo Jesus in Johannes 20, Vers 21 zu seinen Jüngern kommt. Zum ersten Mal nach der Auferstehung trifft er sie in diesem geschlossenen Raum. Und er kommt hinein und spricht zu ihnen, Friede euch, Shalom. Wie der Herr mich ausgesandt hat, sende ich auch ich euch. Genau auf die gleiche Art und Weise. Die Salbung, die ich hatte und immer noch habe als Messias, der Geist des Herrn auf mir, ist die gleiche Salbung, die ihr habt. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Bevor wir diese volle Salbung aber erleben, müssen wir durch die Versuchung des Ich gehen. Bevor Jesus erklären konnte, ich bin der Messias, der Gesalbte des Herrn, musste er in den Versuchungen widerstehen. Und das ist bis heute. Ich werde bis heute ständig versucht in meinem Ich. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ja, wo ich mich für wichtiger sehe als Gottes Auftrag, wo ich Ausreden finde, Erklärungen finde, warum ich Dinge nicht tun kann. Aber es gibt keine Erklärung. Und es gibt keine Ausreden, weil Gottes Plan wirklich der beste ist. Also Jesus bestand diese Prüfung, die Werte des Reiches Gottes im Zentrum zu halten. Und wir haben ja gelesen im Vers 14, Lukas 4, dass Jesus in der Kraft des Geistes zurückkehrte. Da wird zum ersten Mal von dieser Kraft gesprochen, die auf ihm ist. Weil Widerstand von Versuchung, Überwinden von Versuchung Kraft freisetzt in unserem Ruf. Und da möchte ich uns einfach ein bisschen mit hineinnehmen zum Abschluss der Predigt. Diese Frage, was sind deine größten Ich-Versuchungen? Was sind deine größten Ich-Versuchungen? Ich erinnere mich an die Situation, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt hatte. Wir kamen mal wieder von einer Reise zurück, vor ein paar Jahren, und kamen nach Hause und unser Haus war mal wieder aufgebrochen. Für die, die das nicht wissen, wir haben inzwischen 20 verschiedene Einbrüche gehabt in unserem Haus. Und da war mal wieder so ein Einbruch. Aber an dem Abend war Holy Spirit Night. Bei uns in der Gemeinde in Marseille. Also wir kamen gerade an. Und das Einzige, was wir denken konnten, okay, Tür ist aufgebrochen, kann sowieso keiner mehr was klauen. Koffer schnell abstellen, ab zur Holy Spirit Night. Weil es ist viel wichtiger, Gott anzubeten, als das Haus aufzuräumen. Ganz ehrlich, können wir immer noch danach machen. Und wir haben das gemacht und irgendwie hat die Gemeinde das mitgekriegt bei uns. Ihr könnt gar nicht vorstellen, wie viel Ermutigung das gegeben hat. Ich bin immer versucht, dass mein Ich erstmal wieder wichtiger ist. Ich brauche doch, erinnert ihr euch daran? Ich brauche doch Versorgung. Ich muss doch dafür sorgen, dass ich mehr für mich habe. Oder ich möchte Anerkennung haben, weil eine Beförderung wäre doch schon wichtig, dass ich gesehen werde. Warum gibt man mir nicht Leitung? Oder was auch immer, Versuchung in Macht. Versuchung in Besitz. Und wisst ihr was? Ich habe mein Leben lang ein Prinzip gehabt. Ich habe nie an meinem Dienst gearbeitet. Nie. Sondern mein Dienst war immer, andere erfolgreich zu machen. Ich wollte einfach nur das. Ich will gar keine Position, das interessiert mich nicht. Weil ich nicht glaube, dass zum Beispiel Leitung mir Macht gibt, sondern Leitung ist denen gegeben, die schon Leitung leben. Es ist eine Bestätigung von dem, was ich tue. Heute darf ich verschiedene Werke leiten. Warum? Tja, weil man mich gefragt hat, das zu tun, weil man irgendwas in mir gesehen hat. Nicht, weil ich ein Diplom habe oder eine Ausbildung, die ich alle übrigens nicht habe. Also was ist das Ich, was stört? Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal hochkommen. Und lass mal kurz, guck mal hinein, lass uns vielleicht die Augen zumachen, den Heiligen Geist bitten, dass er uns unser Spiegelbild zeigt. Das ist so wichtig, ich kann euch hier viel sagen, aber das Entscheidende ist, in diesen Spiegel zu gucken, den Heiligen Geist einzuladen und sagen, Herr, zeig mir bitte, wie du mich siehst. Geist Gottes, wir wollen dich jetzt dafür einladen, dass du uns jetzt hilfst, zu verstehen, wo unser Ich noch zu stark ist. Zeig uns in unserem Bild, wo stehe ich in meiner Position gegenüber meinen Bedürfnissen? Probiere ich, die Lösung zu finden? Oder vertraue ich auf dich? Herr, wie wichtig sind mir meine Ideen? Probiere ich, meine Ideen immer wieder rüberzubringen? Ich sage, der Herr hat mir gezeigt und gesagt. Probiere ich, ihnen Gewicht zu geben, damit ich den Eindruck habe, wichtig zu sein? Oder geht es nicht um meine Ideen? Eigentlich geht es gar nicht so sehr um mich. Herr, wie wichtig ist mir meine Berufung? Dass man mir Anerkennung gibt, weil ich berufen bin. Und wie groß ist die Versuchung, dass ich mich um die Entwicklung meiner Berufung kümmere, anstatt einfach den Menschen zu dienen. Und den anderen in ihrer Berufung zu dienen und sie stark zu machen. Herr, wie wichtig sind mir meine Gedanken und meine Prioritäten? Dein Wort sagt, Herr, dass wir zuerst dein Reich und deine Gerechtigkeit suchen sollen. Und dass du dich um alles kümmerst. Um Versorgung, um Leitung. um unser Inneres wie um unser Äußeres. Herr, das ist mein Gebet für uns als Gemeinde. Hilf uns darin immer wieder, der Versuchung des Ichs zu widerstehen im Alltag. Hilf uns darin, dass unser Ich nicht größer wird, als was du für uns hast. Damit wir erleben, wie durch die Salbung wir in der Kraft des Geistes von Ort zu Ort ziehen, so wie du gesagt hast, Shalom, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.